Aussprachefehler. Skriptfehler. Die Kängurus. Kängurus sind eine faszinierende Familie aus der Ordnung der Beuteltiere, die man wissenschaftlich unter dem Namen Macropodidae zusammenfasst. Der wissenschaftliche Name leitet sich aus den Begriffen für groß und Fuß ab, was auf eines ihrer auffälligsten körperlichen Merkmale hinweist. Zur besseren Unterscheidung von den kleineren Rattenkängurus werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch oft als echte oder auch als eigentliche Kängurus bezeichnet. In der Systematik der Natur gehören sie zur Beuteltierordnung Diprotodontia. Weltweit gelten sie als die wohl bekanntesten Vertreter der Beuteltiere und sind als typische Symbole für die Tierwelt Australiens fest im Bewusstsein der Menschen verankert. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet umfasst jedoch nicht nur den australischen Kontinent, sondern erstreckt sich auch auf die Insel Neuguinea. Ein besonders prägnantes Kennzeichen dieser Tiere sind ihre außergewöhnlich langen Hinterbeine, die ihnen eine ganz besondere Form der Fortbewegung ermöglichen. In ihrer Lebensweise sind sie reine Pflanzenfresser, die ihren Alltag meist sehr ruhig gestalten. Die meisten Arten sind vorwiegend während der Dämmerungsstunden oder in der Nacht aktiv, um der großen Hitze des Tages zu entgehen. Die gesamte Familie setzt sich aus etwa 65 verschiedenen Arten zusammen, die heute in der Natur vorkommen, wobei man weiß, dass 4 dieser Arten bereits in der Vergangenheit ausgestorben sind. Allgemeiner Körperbau. In Bezug auf ihre körperlichen Ausmaße zeigen die verschiedenen Arten eine sehr große Vielfalt. Die größte bekannte Art ist das rote Riesenkänguru, das eine beeindruckende Höhe von etwa 1,80 Meter erreichen kann und dabei bis zu 90 Kilogramm wiegt. Am anderen Ende des Spektrums steht das Zottelhasenkänguru, das mit einem Gewicht von etwa 1 bis 2 Kilogramm und einer Länge von knapp 40 Zentimetern deutlich zierlicher ist. Ein fast durchgehendes Merkmal bei nahezu allen Vertretern dieser Familie sind die Hinterbeine, die wesentlich länger und kräftiger ausgebildet sind als die Vorderbeine. Eine interessante Ausnahme bilden hierbei die Baumkängurus. Da sie sich an ein Leben in den Baumkronen angepasst haben, bewegen sie sich nicht mehr hüpfend fort, weshalb ihre Vorder- und Hinterbeine eine fast identische Länge aufweisen. Der Schwanz dieser Tiere ist lang, mit kräftigen Muskeln ausgestattet und in den meisten Fällen dicht behaart. Er erfüllt wichtige Funktionen als Stütze beim Stehen oder als Balancierorgan während der Sprünge, kann jedoch nicht zum Greifen verwendet werden. Eine Besonderheit findet sich bei den Nagelkängurus, deren Schwanz an der Spitze mit einem kleinen, knöchernen Fortsatz versehen ist. Das dichte Fell ist meist in verschiedenen Grau- oder Brauntönen gefärbt, wobei manche Arten wie die Felskängurus auch hübsche Musterungen tragen können. Die vorderen Pfoten sind im Vergleich dazu eher klein und besitzen 5 Finger. Sie werden geschickt zur Aufnahme von Nahrung oder zum Abstützen des Körpers eingesetzt. Die Hinterfüße hingegen sind schmal und langgestreckt, da die Tiere als Sohlengänger auftreten. Bei der Betrachtung der Zehen fällt auf, dass die erste Zehe fehlt und die zweite sowie die dritte Zehe miteinander verwachsen sind. Diese enden jedoch in 2 getrennten Nägeln, die den Tieren bei der täglichen Fellpflege gute Dienste leisten. Die 4. Zehe ist die längste und stabilste von allen, während die 5. Zehe eine mittlere Größe besitzt. Kopf und Zähne. Der Kopf dieser Tiere ist zwar langgestreckt, wirkt aber im direkten Vergleich zum restlichen Körper eher klein. Ein markantes Merkmal sind die großen Ohren, die Geräusche aus der Umgebung gut einfangen können. Das Gebiss weist eine spezielle Anpassung an die Ernährung auf. Im Oberkiefer befinden sich 6 Schneidezähne, während im Unterkiefer lediglich 2 vorhanden sind. Wie bei allen Tieren aus der Ordnung der Diprotodontia sind diese unteren Schneidezähne vergrößert. Beim Zubeißen treffen sie auf eine verhärtete Stelle im Gaumen, die direkt hinter den oberen Zähnen liegt. Die oberen Schneidezähne sind in einer U-Form oder V-Form angeordnet, was ein effektives Werkzeug zum Abrupfen von teils sehr hartem Pflanzenmaterial darstellt. Diese Form der Gebissgestaltung findet sich in ähnlicher Weise auch bei einigen Paarhufern. Eine auffällige Lücke im Gebiss entsteht dadurch, dass die unteren Eckzähne fehlen und auch die oberen Eckzähne entweder gar nicht vorhanden oder stark zurückgebildet sind. Die vorderen Backenzähne sind schmal und weisen eine klingenartige Form auf, während die hinteren Mahlzähne breit und hochkronig gebaut sind. Ein besonderer Mechanismus sorgt für den Ersatz abgenutzter Zähne. Die Backenzähne erscheinen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Wenn die vorderen Zähne durch das Kauen harter Gräser abgenutzt sind und schließlich ausfallen, rücken die dahinterliegenden Zähne im Kiefer langsam nach vorne. Insgesamt verfügt ein Tier dieser Familie über 32 oder 34 Zähne. Innere Anatomie und Fortpflanzungstrakt. Das Verdauungssystem hat sich in einer Weise entwickelt, die stark an die Anatomie von Wiederkäuern erinnert. Der Magen ist in drei verschiedene Abschnitte unterteilt, die jeweils spezifische Aufgaben übernehmen. Der erste Abschnitt wird als Vormagensack bezeichnet und dient als eine Art Fermentationskammer. Hier wird die pflanzliche Kost mit Hilfe zahlreicher Mikroorganismen aufgeschlossen und verarbeitet. Der weitere Weg der Nahrung führt durch den schlauchförmigen Vormagentubus bis in den Hintermagen. Passend zur rein pflanzlichen Ernährung ist der Darm sehr lang und der Blinddarm kräftig entwickelt. Im Gegensatz dazu weist das Herz-Kreislauf-System keine speziellen Besonderheiten gegenüber anderen Beuteltieren auf. Auch der Fortpflanzungstrakt folgt dem typischen Muster dieser Tiergruppe. Die Männchen tragen ihre Hoden vor dem Penis, welcher in Ruhephasen S-förmig gebogen in einer speziellen Tasche liegt. Die Weibchen besitzen zwei Gebärmütter und zwei Vaginen. Eine Besonderheit ist der dauerhaft angelegte Beutel, den man wissenschaftlich Marsupium nennt. Die Öffnung dieses Beutels zeigt nach vorne und im Inneren befinden sich vier Zitzen zur Versorgung des Nachwuchses. Die jungen Tiere klettern nach der Geburt vorwärts in diesen schützenden Raum und drehen sich darin sicher um. Männliche Individuen besitzen keinen solchen Beutel. Verbreitung und Lebensraum. Das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Tiere erstreckt sich über den gesamten australischen Kontinent sowie die umliegenden Inseln, zu denen auch Tasmanien zählt. Ebenso sind sie auf der großen Insel Neuguinea beheimatet. In ihrer Wahl des Lebensraumes zeigen sie sich äußerst anpassungsfähig und besiedeln sehr unterschiedliche ökologische Nischen. So findet man sie in den feuchten und dichten tropischen Regenwäldern, ebenso wie in den weiten Busch- und Graslandschaften. Auch die extrem trockenen Steppen und die kargen Wüstenregionen des weiten australischen Outbacks werden von ihnen bewohnt. Einige Arten haben sich sogar auf gebirgiges Terrain spezialisiert. Felskängurus und Buschkängurus bewohnen oft steile und zerklüftete Regionen. In diesen Gebirgen können sie in beeindruckenden Höhen von über 3100 Metern über dem Meeresspiegel angetroffen werden. Aktivitätszeiten und Sozialverhalten. In ihrem täglichen Rhythmus und ihrer sozialen Organisation zeigen die Tiere eine große Flexibilität. Die Mehrheit der Arten bevorzugt die Dämmerung oder die Nacht für ihre Aktivitäten. Dennoch kann man sie auch während des Tages beobachten, wenn sie beispielsweise am Nachmittag ein ausgiebiges Sonnenbad genießen. Die restliche Zeit des Tages verbringen sie meist ruhend an geschützten Orten. Hierfür suchen sie den kühlen Schatten von Bäumen auf oder ziehen sich in Höhlen und schmale Felsspalten zurück. Was ihr Miteinander betrifft, so bilden diese Tiere keine festen oder hochkomplexen Sozialstrukturen aus. Gelegentlich schließen sich mehrere Individuen zu lockeren Verbänden zusammen. Diese Gruppen sind jedoch meist nicht von Dauer und lösen sich nach einiger Zeit wieder auf. Fortbewegung. Abhängig davon, wie schnell Sie vorankommen möchten, nutzen viele Arten zwei grundlegend verschiedene Fortbewegungsarten. Bei einer höheren Geschwindigkeit setzen Sie zu kraftvollen Sprüngen an, die ausschließlich mit den Hinterbeinen ausgeführt werden. Der muskulöse Schwanz wird dabei in die Luft gestreckt und dient als wichtiges Organ, um das Gleichgewicht zu halten. Mit dieser Technik können die Tiere kurzzeitig eine beachtliche Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde erreichen. Große Arten schaffen bei diesen Sätzen oft Distanzen von etwa 9 Metern. Bei einem grauen Riesenkänguru wurde sogar eine Sprungweite von über 13 Metern dokumentiert. Die Höhe dieser Sprünge liegt dabei meist bei etwa 1,5 Metern. Wenn die Tiere sich jedoch langsam bewegen, nutzen sie eine Methode, die man als Gang auf 5 Gliedmaßen bezeichnen könnte. Dabei stützen sie sich mit den Vorderpfoten und dem Schwanz am Boden ab, während sie die Hinterbeine gleichzeitig nach vorne schwingen. Sobald die Hinterfüße sicher stehen, werden die Vorderpfoten und der Schwanz nachgeholt. Das Hüpfen ist bei hohem Tempo äußerst effizient, da spezielle elastische Bänder in den Muskeln Energie speichern und wieder abgeben können. Dies ist besonders in trockenen Gebieten mit wenig Nahrung von großem Vorteil. Bei geringer Geschwindigkeit ist dieser Bewegungsablauf hingegen eher mühsam und verbraucht viel Energie. Eine anatomische Besonderheit ist zudem, dass die Tiere nicht rückwärts gehen können und ihre Hinterbeine nicht unabhängig voneinander bewegen. Baumkängurus hingegen nutzen das Hüpfen kaum und sind stattdessen geschickte Kletterer. Andere kleinere Arten, wie die Quokkas oder Philander, bewegen sich vorwiegend auf allen Vieren vorwärts. Nahrung. Als reine Pflanzenfresser passen sie ihre Nahrungssuche an die Gegebenheiten ihres jeweiligen Lebensraumes an. Man kann grob zwischen zwei Gruppen unterscheiden, wobei die eine Gruppe vorwiegend Gräser frisst, wie es etwa bei den Riesenkängurus der Fall ist. Die andere Gruppe, zu der beispielsweise die Baumkängurus gehören, ernährt sich hauptsächlich von Blättern. Diese unterschiedlichen Vorlieben spiegeln sich auch in der speziellen Form ihrer Backenzähne wider. Je nach Verfügbarkeit bereichern sie ihren Speiseplan zudem mit Früchten, frischen Knospen oder anderen Pflanzenteilen. Dank ihres hochspezialisierten Verdauungssystems sind sie in der Lage, auch sehr faserreiche und schwer verdauliche Kost gut zu verwerten. Manche Arten zeigen dabei ein Verhalten, das dem Wiederkäuen ähnelt. Diese biologischen Anpassungen ermöglichen es ihnen, zusammen mit der Fähigkeit, mit sehr wenig Trinkwasser auszukommen, selbst in extrem trockenen Regionen mit spärlicher Vegetation erfolgreich zu überleben. Fortpflanzung. Die Geburt verläuft wie bei allen Beuteltieren nach einer sehr kurzen Tragzeit, die meist zwischen 20 und 40 Tagen liegt. Im Vergleich zu Säugetieren, die eine Plazenta besitzen, kommen die Jungen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zur Welt. Selbst bei der größten Art wiegt ein Neugeborenes nur etwa 3/4 eines Gramms und ist lediglich 2 bis 3 Zentimeter klein. In der Regel wird nur ein einzelnes Jungtier geboren, während Zwillinge eine große Seltenheit darstellen. Nach der Geburt muss das winzige Tier den Weg vom Geburtskanal in den schützenden Beutel der Mutter völlig selbstständig zurücklegen. Dort angekommen, heftet es sich fest an eine Zitze und lässt diese für die nächsten 2 bis 3 Monate nicht mehr los. Eine biologische Besonderheit vieler Arten ist die verzögerte Geburt. Kurz nachdem ein Junges geboren wurde, paart sich das Weibchen erneut. Der daraus entstehende Embryo ruht jedoch in seiner Entwicklung so lange, bis das ältere Geschwisterkind den Beutel endgültig verlassen hat. Erst dann wächst der Embryo weiter und kommt schließlich zur Welt. Dieses System stellt sicher, dass bei einem Verlust des Jungtieres sofort ein Nachfolger bereitsteht, was in kargen Lebensräumen ein großer Vorteil ist. Nach etwa einem halben Jahr wagt sich das Junge zum ersten Mal aus dem Beutel heraus. Mit etwa 8 Monaten ist es schließlich zu groß für diesen Platz. Es wird jedoch oft noch bis zum Ende des ersten Lebensjahres gesäugt, wobei es den Kopf von außen in den Beutel steckt. In Australien werden diese Jungtiere allgemein als Joeys bezeichnet. Entdeckung und Name. Die frühesten Berichte europäischer Entdecker über diese Tiere finden sich in den Aufzeichnungen des britischen Seefahrers James Cook aus dem Juli 1770. In seinem Tagebuch hielt er eine erste detaillierte Beschreibung fest. Der heute weltweit bekannte Name Känguru stammt ursprünglich aus der Sprache der Gugu Yimidir, einem Stamm der Aborigines auf der Kap-York-Halbinsel. Das Wort leitet sich von dem Begriff Ganguru ab, der in dieser Sprache speziell für das graue Riesenkänguru verwendet wurde. Es existieren innerhalb des Stammes jedoch viele verschiedene Wörter für die unterschiedlichen Arten. Eine weit verbreitete Erzählung besagt, dass der Name in der Sprache der Ureinwohner eigentlich »Ich verstehe dich nicht« bedeute und dies die Antwort auf die Frage der Europäer nach dem Namen des Tieres gewesen sei. Diese Geschichte wurde jedoch in den 1970er Jahren durch Sprachforschungen widerlegt. Im Jahr 1771 brachte James Cook 2 präparierte Felle nach Großbritannien. Diese dienten dem Maler George Stubbs als Vorlage für ein berühmtes Ölgemälde, das später oft vervielfältigt wurde. Interessant ist auch die Entwicklung der deutschen Schreibweise. Früher wurde der Name mit einem H am Ende geschrieben, was jedoch im Zuge der Rechtschreibreform im Jahr 1996 geändert wurde. Nutzung. Für die Ureinwohner Australiens waren diese Tiere schon in der fernen Vergangenheit eine überaus wichtige Quelle für Nahrung und Material. Sie jagten sie wegen ihres Fleisches und nutzten die Felle für verschiedene Zwecke. Durch eine gezielte Form der Brandrodung schufen die Aborigines zudem neue Lebensräume. Die entstehenden Flächen mit frischem, jungem Grün boten den Tieren ideale Futterplätze, während angrenzende, dicht bewachsene Gebiete als Schutzraum dienten. Auch die europäischen Siedler begannen nach ihrer Ankunft mit der Jagd auf die Tiere. Heutzutage genießen die meisten Arten einen gesetzlichen Schutz. Eine Ausnahme bilden jedoch die roten und grauen Riesenkängurus. Da sie sich seit der Besiedlung stark ausgebreitet haben und kaum natürliche Feinde besitzen, werden sie kontrolliert bejagt. Es gibt keine landwirtschaftlichen Zuchtbetriebe für diese Tiere. Stattdessen basiert die Nutzung auf dem Abschuss freilebender Tiere, der strengen Quoten unterliegt. Jährlich werden in Australien etwa 3 Millionen Tiere erlegt. Das Fleisch galt lange Zeit als einfache Nahrung für ärmere Bevölkerungsschichten und ist in Australien selbst weniger beliebt, weshalb es dort oft zu Tierfutter verarbeitet wird. Ein Großteil des Fleisches wird jedoch exportiert, wobei etwa 80% der Menge nach Europa gelangen. Neben dem Fleisch ist auch das Leder ein begehrtes Produkt. Es gilt aufgrund seiner speziellen Struktur als besonders reißfest und wird daher gerne für die Herstellung von hochwertigen Handschuhen, Schuhen und Stiefeln verwendet. Bedrohung. Eine ernsthafte Gefahr für den Fortbestand vieler Arten stellt weniger die Jagd, sondern vielmehr die großflächige Zerstörung ihres Lebensraumes dar. Die traditionellen Methoden der Landpflege wurden durch moderne Weide- und Landwirtschaft ersetzt, was den verfügbaren Raum für viele Tiere stark einschränkte. Zudem spielen eingeschleppte Raubtiere wie der Rotfuchs eine negative Rolle. Die Reaktionen der verschiedenen Arten auf diese Veränderungen fielen sehr unterschiedlich aus. 4 Arten, darunter zwei Formen der Hasenkängurus, gelten heute als bereits ausgestorben. Andere Arten bewohnen mittlerweile nur noch winzige Bruchteile ihres ursprünglichen Gebietes. So findet man das gebänderte Hasenkänguru nur noch auf zwei kleinen Inseln vor der Küste im Westen Australiens. Weniger gefährdet sind Arten, die in unzugänglichen Bergregionen leben, da diese Gebiete für die Landwirtschaft nicht nutzbar sind. Auch die großen Riesenkängurus sind weiterhin weit verbreitet. Auf Neuguinea leiden die Tiere heute vor allem unter der Abholzung der Wälder, weshalb dort mehrere Arten als bedroht eingestuft werden. In Australien kommt es zudem oft zu Konflikten mit Farmern, die um ihre Ernte fürchten. Eine weitere häufige Todesursache sind Unfälle im Straßenverkehr, insbesondere durch Kollisionen mit Autos oder großen Lastwagenzügen auf den weiten Landstraßen. Kulturelle Bezüge. In den Mythen der Ureinwohner nimmt das große Känguru eine zentrale Rolle ein. In den Erzählungen der Traumzeit wird berichtet, dass dieses Wesen dafür sorgte, dass die Tierleute das Wasser während einer großen Flut zurückhielten. Später soll es alle Worte ausgespuckt haben, die heute von den Menschen gesprochen werden, wodurch es zum Schöpfer aller Sprachen und Laute wurde. Gemeinsam mit dem Emu bildet das Tier das offizielle Wappen Australiens. Die Wahl fiel auf diese beiden Tiere, weil sie die Eigenschaft teilen, sich symbolisch nur vorwärts bewegen zu können, was als Zeichen für den Fortschritt des Landes interpretiert wird. Als nationales Symbol ist es in Australien allgegenwärtig. Man findet es auf dem Logo der Fluggesellschaft Qantas, ebenso wie auf der australischen 1-Dollar-Münze. Äußere Systematik und Entwicklungsgeschichte. Innerhalb der Klasse der Säugetiere werden diese Tiere der Ordnung Diprotodontia zugeordnet. Eine genauere Einteilung platziert sie in der Unterordnung Macropodiformes. Zu dieser Gruppe gehören neben den echten Kängurus auch die Rattenkängurus sowie das Moschusrattenkänguru, welches als besonders urtümlich gilt. Wissenschaftler vermuten, dass die Vorfahren der heutigen Arten baumbewohnende Tiere waren, die dem Moschusrattenkänguru ähnelten. Dieses kleine Tier besitzt Merkmale wie fast gleich lange Gliedmaßen und einen unbehaarten Schwanz, die bei den modernen Arten nicht mehr vorkommen. Die engsten Verwandten der heutigen Familie sind die Rattenkängurus. Im Laufe der Erdgeschichte gab es eine Unterfamilie der Kurzschnauzenkängurus, die besonders im Pleistozän sehr vielfältig war. Diese Tiere waren meist kräftiger gebaut und mit der Gattung Procoptodon brachten sie die größten jemals existierenden Vertreter hervor. Diese Gruppe ist jedoch seit dem späten Pleistozän ausgestorben. Vor etwa 50.000 Jahren kam es in Australien zu einem großen Sterben vieler großer Tierarten. Dies geschah in einem Zeitraum, der mit der Ankunft der ersten Menschen auf dem Kontinent zusammenfällt. Ob die Bejagung durch den Menschen oder klimatische Veränderungen während der letzten Eiszeit die Hauptursache waren, wird in der Forschung weiterhin diskutiert. Möglicherweise führte eine Kombination aus Trockenheit und Jagddruck zum Verschwinden dieser riesenhaften Beuteltiere. Innere Systematik. Die rezenten Gattungen. In der heutigen Zeit unterscheidet die Wissenschaft innerhalb dieser Familie 13 verschiedene Gattungen, die sich auf etwa 65 Arten verteilen. Davon gelten 4 Arten als bereits ausgestorben. Das gebänderte Hasenkänguru wird aufgrund seiner ursprünglichen Merkmale in einer eigenen Unterfamilie geführt. Die Buschkängurus sind in den Regenwäldern Neuguineas zu Hause, während die Baumkängurus sich auf ein Leben in den Baumkronen spezialisiert haben und in Neuguinea sowie im Norden Australiens vorkommen. Die mittelgroßen Felskängurus bewohnen bevorzugt gebirgige Landschaften. Eine weitere Gruppe bilden die Philander, deren Schwanz kaum behaart ist. Die Hasenkängurus erhielten ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit europäischen Feldhasen in Bezug auf Größe und Bewegung. Das bekannte Quokka erkennt man gut an seinen kurzen Ohren und dem kurzen Schwanz. Nagelkängurus tragen einen verknöcherten Fortsatz an ihrer Schwanzspitze. Zu den kleineren Arten gehört auch das Sumpfwallaby aus dem Südosten Australiens. Die Gattung der Riesenkängurus umfasst zwei Arten, während in einer weiteren Gruppe die Bergkängurus und das rote Riesenkänguru zusammengefasst werden. Letzteres stellt den größten lebenden Vertreter der gesamten Familie dar. Schließlich gibt es noch die Gattung der Wallabies, zu der 8 verschiedene Arten gezählt werden. Die genauen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen all diesen Gruppen wurden in den letzten Jahren durch moderne genetische Untersuchungen immer präziser bestimmt.